Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schnauzenschnack, Podcast für Hundehalter und Halter mit Hund. Letzte Folge ist schon wieder mega lange her, aber ich kann mir immer nichts ausdenken, es muss irgendwas passiert sein und dann kann das ein Thema werden für den Podcast. Und Leute, wir müssen reden. Ich hatte neulich eine Situation, ich muss es euch unbedingt erzählen und in dem Zuge müssen wir sprechen. Wir müssen sprechen unbedingt über Material, das ihr benutzt. Was meine ich damit? Halsbänder, Geschirre. Wir müssen reden in dem Zug auch über Körpersprache, Ausdrucksverhalten von euren Hunden und vor allen Dingen auch über die Verantwortung, die jeder Hundehalter in jeder Situation seinem Hund gegenüber hat, beziehungsweise auch seiner Umwelt gegenüber. Aber ich fange vorne an. Ich hatte neulich eine Situation im Training. Ich hatte zwei Rüden im Training, beide unkastriert. Der eine 4, der eine 8 Jahre. Beide überhaupt gar nicht erzogen. Grundsätzlich nette Kollegen. Bei beiden ist die Situation, dass die gerade erst von ihren jetzigen Haltern übernommen wurden. Also die sind, als die ins Training gekommen sind, der eine, glaube ich, 6 Wochen, der andere 8 Wochen bei den jetzigen Haltern eingezogen. Die haben die also übernommen. Grundsätzlich nette Vertreter ihrer Rassen. So, ich habe die vorher kennengelernt. Ich mache mir ja immer ein Bild vorher, damit ich die so ein bisschen einschätzen kann, weil es ja auch Malhunde gibt, die so gar keine gute Idee sind, einfach mit in eine Gruppe reinzuschmeißen. Der eine bringt so bummelig 40 Kilo auf die Waage und der andere, ich habe die nicht gewogen, aber ich würde schätzen so 60, 65 Kilo. Das heißt, bei beiden Hunden, wenn die mal nicht so wollen wie der Halter, sitzt da rein gewichtstechnisch richtig Musik drin. So, was ist jetzt passiert? Warum mache ich da eine Podcast-Folge von? Ich habe die, wie gesagt, vorher kennengelernt und der 40-Kilo-Kollege ist der 4-Jährige, unkastriert, wirklich netter Hund, so, aber ist vorher eben 4 Jahre in einer Familie gewesen, wo der nebenbei gelaufen ist, wo der total über war, wo sich dann auch getrennt wurde. Und das merkt man dem Hund einfach an. Der ist grundsätzlich freundlich, aber der ist distanzlos. Der hat aufgrund seines Gewichts natürlich auch immer gleich so richtig schön ein Ausrufezeichen hinter allem, was er tut. Und der andere, der 8-Jährige, ähnlich. Bei dem 8-Jährigen, da ist sogar so ein bisschen, der ist zur Hälfte auch Herdi, also Herdenschutz ist da drin, ist ein Herdenschutzmix und der sollte jetzt auch noch mal ein bisschen in die Hundeschule, finde ich super gut. Ich finde das immer mega geil, wenn Hunde übernommen werden, vor allen Dingen für den 8-Jährigen freut mich das total. Und weil der so groß und schwer ist und der war zwar super nett zu mir, als ich den kennengelernt habe, aber im Vorgespräch hatte sich schon rauskristallisiert, der hat hin und wieder auch mal ein Thema mit anderen Hunden. Also habe ich Vorkehrungen getroffen, speziell für diese Gruppenstunde. Ich hatte mir noch eine andere Trainerkollegin mit einbestellt, dass ich, sollte irgendwas sein, noch 2 Hände mehr habe, die auch handlungsfähig sind. Den ganz großen, schweren Kandidaten hatten wir über die Halter auch doppelt gesichert. Also wir haben ziemlich viel dafür getan, dass da nichts eskaliert. Womit ich nicht so richtig gerechnet habe, ist, dass der leichtere Kandidat von den beiden innerhalb der ersten 5 Minuten zack frei auf dem Platz steht und da so richtig die Bude aufräumt. Da muss ich natürlich vorweg sagen, mea culpa, weil passiert mir aber so auch nie wieder. Ich habe vorher nicht kontrolliert, kommt der wirklich aus seiner Klamotte nicht raus. Das ist so mein erster Punkt, wir müssen da unbedingt nochmal drüber reden. Ich habe natürlich Vorgespräche gehabt mit denen, ich habe mir das Material auch zeigen lassen und so weiter und so fort. Und speziell bei dem Hund, bei dem 40 Kilo Rüden, bei dem Jüngeren, der innerhalb der ersten Minuten frei stand, habe ich das auch so ein bisschen verbaselt, weil ich auch mir hatte sagen lassen im Vorgespräch, dass dieser Hund kürzlich erst mit einem anderen Hund zusammengerasselt ist. Mit einem anderen Rüden, was immer nichts heißen muss. Also da ist nicht gleich ein Stempel auf dem Hund, das kann einfach blöd gelaufen sein. Und bin dann aber davon ausgegangen, irgendwie, mein Fehler, dass man dann, wenn man als Halter das schon erlebt hat, dass so ein Hund nicht zu jedem Hund mega freundlich ist, wäre das in meiner Welt so, aber es ist anscheinend nicht so und deswegen machen wir jetzt diese Folge, dann wäre das in meiner Welt so, dass die erste Maßnahme die ist, dass ich checke, kommt er aus seinen Klamotten raus, ja oder nein, wenn der eine andere Meinung hat als ich. In diesem Kurs, in dieser Stunde, wäre es eigentlich so gewesen, wenn jeder seinen Hund hätte bei sich behalten können, dass es dann von mir auch den obligatorischen Text gibt, dass es immer sinnvoll ist zu überprüfen, wie die Equipment-Geschichten, die man am Hund hat, sitzen. Das heißt, ist das Halsband, wenn man sich für ein Halsband entschieden hat, eng genug, dass es nicht über den Kopf rutschen kann, wenn der Hund sich entscheidet, rückwärts zu gehen. Und wenn ich ein Geschirr habe, genau das Gleiche. Bei Geschirren muss ich ehrlich sagen, es gibt kein Geschirr. Ich kenne kein Geschirr, aus dem ein Hund nicht rauskommt rückwärts, wenn er das möchte. Man kann zu einem Sicherheitsgeschirr greifen, das hat dann noch so einen zusätzlichen Riemen, der der eng am Körper verschnallt wird, und zwar hinter dem Rippenbogen. Das heißt, wenn der Hund dann die Tendenz hat, rückwärts zu gehen, dass dieser letzte Riemen am Rippenbogen bremst. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon Hunde da rauskommen sehen. Nicht ohne Grund werden Tierschutzhunde, richtige Angsthunde, auch 2- bis 3-fach gesichert, weil man sich dann auch da nicht nur auf dieses Sicherheitsgeschirr verlassen möchte. Und ich kenne das schon aus der Vergangenheit, dass ich dann da stehe mit 6 Kunden in der ersten Stunde und ich referiere darüber, dass wir in diesem Kurs mit den Hunden diskutieren, dass wir Gespräche aufmachen, dass das mal sein kann, dass der Hund das nicht möchte, was ich möchte, nämlich zum Beispiel ruhig bei mir zu sitzen, und ich mir den immer wieder ranhole und sage, Schatz, du hast jetzt Pause. Und dann fangen viele Hunde an, wenn sie merken, der bleibt dran oder die Halterin bleibt dran, dass die anfangen, sich dem entziehen zu wollen, dabei rückwärts gehen, und dann zack, sind die aus dem Halsband oder aus dem Geschirr draußen. Deshalb ist das dann in dieser Stunde, ich erzähle das auch in den Erstgesprächen, aber man kann es nicht oft genug erzählen, habe ich jetzt gemerkt, deshalb diese Folge. Ich erzähle das immer in dieser Stunde und gucke dann immer in Gesichter, von denen ich genau ablesen kann, bei uns alles tutti. Ich sehe dann aber schon, dass da Hunde stehen, die haben die tragen die Halsbänder eher wie so ein Collier oder wie so eine Kette, also, ne? Und das schindet immer nicht so richtig Eindruck, wenn ich darüber referiere, dass die Hunde anständig angezogen sein müssen. Das war jetzt natürlich besser hätte ich es mir nicht ausdenken können, dass dieser auch relativ große Hund, wäre das so ein kleiner süßer Pudel gewesen, wäre das wieder gar nicht so eindrucksvoll gewesen. Aber dieser große Hund mit 40 Kilo stand innerhalb der ersten Minuten frei. Der war sehr aufgeregt. Man muss nochmal dazu sagen, der wurde gerade erst übernommen, und da, wo er hergekommen ist, hat er nicht viel erlebt. Also egal, was man mit dem macht, man muss nur vor die Tür treten und der ist aufgeregt. Es hat sich so ein bisschen ungünstig potenziert, weil die neue Halterin war ähnlich aufgeregt. Was also passiert ist, ist, dass der einfach so wild rumgesprungen ist. Es war noch gar keine Ansage und es war noch gar nicht, bleib mal hier oder sitz oder irgendwas. Der war einfach aufgeregt und hat angefangen zu zaubern und zu tanzen, und zack, stand er frei. Und ich hatte gleich ein bisschen Puls, weil ich wusste, dass dieser 8-jährige Rüde so echt verträglich ist, und er hat sich das Schauspiel auch erstmal angeguckt. Ich wusste aber auch, wenn der 4-jährige jetzt die Idee hat, einfach mal aus Neugier in diesen 8-jährigen reinzubrettern, dann kriegt der sofort eine Antwort, und dann haben wir die Thematik, dass wir 40 Kilo und 60, 65 Kilo Hund irgendwie trennen müssen. Ich hatte vorgesorgt, ich hatte noch eine Kollegin dabei, alles gut, und es ist auch nichts weiter passiert. Aber nächsten Tag kam eine andere Kundin, die auch in diesem Kurs ist, in eine andere Stunde und sagte, also Claudia, das war ja ein Ding gestern, das war ja so aufregend, und ich war jetzt erstmal los und habe ein neues Halsband gekauft. Da habe ich gedacht, wunderbar, eigentlich müssen wir so einen Tanz in jeder Stunde vollführen, wenn wir vorher sicherstellen könnten, dass dann nichts passiert, weil das war eindrucksvoll. Da stehen 6 Kunden in der ersten Stunde, die kennen sich alle noch nicht. Ein so ein relativ schwerer Hund steht auf einmal frei. Da war auch nicht mehr viel zu wollen. von Seiten der Halterin, was ich aber total verstehen kann. Das soll hier überhaupt kein Bashing werden. Der Halter hat das so gemacht und der Halter hat das so gemacht. Da stehen 6 Leute, die sich noch nicht kennen. Alle sind aufgeregt und man kommt in die Hundeschule, weil man weiß, dieser Hund funktioniert in Anführungsstrichen nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ich gehe da ja hin, um Hilfe zu bekommen. Dann eskaliert das leider in den ersten Minuten mit meinem eigenen Hund so sehr, dass ich überhaupt nicht mehr Herr der Situation bin. Und dann reagiert halt der eine so und der andere ebenso. Und diese Halterin war sehr, sehr aufgeregt, was sich auch noch zusätzlich natürlich auf den Hund übertragen hat. Ich konnte da auch nicht wirklich eingreifen, beziehungsweise da war keine Ansprache mehr möglich im Sinne, komm jetzt mal hier rüber oder nimm, mach mal die Leine so. Es war alles sehr, sehr aufregend für alle Beteiligten. Es ist Gott sei Dank gut ausgegangen, aber worauf ich hinaus will, es hätte nicht passieren müssen, wenn das Halsband anständig gesessen hätte und der Hund einfach aus diesem Halsband nicht rausgekommen wäre. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, es hätte viel, viel schlimmer enden können. Es war jetzt eine Situation, die relativ safe war, weil ich auch fachlich genug Hilfe hatte und genug Hände. Trotzdem hätte ich mich nicht darum gekloppt, diese beiden Rüden trennen zu müssen. Aber das passiert mir ja vielleicht auch mal in einer Hundebegegnung, wo ich nicht gerade noch 2 Hundetrainer an meiner Seite habe oder andere Halter, wie die von dem anderen Rüden, die darauf gefasst waren, wenn hier was passiert, wir lassen wenigstens nicht los. Oder mein Hund rennt auf die Straße. Ist schon blöd genug, wenn der selber verletzt wird. Ganz kritisch wird es, wenn der irgendwie so auf die Straße läuft, dass Menschen zu Schaden kommen, weil die aus Reflex natürlich hoffentlich bremsen für diesen Hund, dann vielleicht noch in ein altes anderes Auto rein. Das wollen wir uns alle nicht ausmalen. Also es war eine wirklich aufregende Situation für alle, die super gut ausgegangen ist. Gott sei Dank. Aber es muss einfach nicht sein. Also ich möchte so eindringlich darum bitten, dass ihr alle, wenn ihr das noch nicht getan habt, nach dieser Folge loszieht und kontrolliert, ob eure Hunde sich wirklich alleine nicht ausziehen können. Bei Halsbändern sind ja total die Halsbänder in Mode, die man durch so einen Schieber verstellen kann. An alle, die so ein Ding zu Hause haben, bitte einmal in die Tonne kloppen und ein anständiges Halsband kaufen. Die sind für die Wurst. Das mag sein, wenn der Hund 2 Kilo wiegt und da nicht viele Kräfte wirken. Aber selbst da, es ist einfach so, ihr kennt diese Halsbänder, die haben so einen Plastikschnapper, die schnappen so zu. Und dann haben die so eine Schnalle, da kann man die durch Schieben des Halsbandes, durch die Schnalle kann man die enger oder weitermachen. Das Problem ist, gerade wenn der Hund oft auch zieht, dann rutschen die so Mikromillimeter für Mikromillimeter immer weiter auseinander. Das merkt man gar nicht so wirklich. Oder ich habe ein Material, was an sich auch ausleiert. Und irgendwann ist es halt weit genug und dann kommt der Hund da raus und dann haben wir das Theater. Also die einzigen Halsbänder, die wirklich Sinn machen, sind die, die so verschnallt werden wie ein Gürtel, den ihr an der Hose tragt, Gürtelschnalle. Am liebsten in einem Material, wo ihr zusätzlich zu den Löchern vom Hersteller mit einer Lochzange noch Löcher so individuell reinmachen könnt, dass es wirklich für euren Hund passt. Und das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, ob die da rauskommen oder nicht, aber was ich in letzter Zeit wahnsinnig viel sehe, es scheint tierisch in Mode zu sein, große, kräftige Hunde zu haben und die haben dann so Halsbänder, die sind nicht breiter als mein Daumennagel. Also bitte Leute, passt die Massigkeit, ist das ein Wort, passt die Breite des Halsbands, der Massigkeit eures Hundes an. So als Faustregel, so breit wie der Nasenspiegel des Hundes vorne, also so breit wie die Nase ist, ist bitte auch mindestens das Halsband, dass wir da auch nur ansatzweise ein bisschen von Tragekomfort sprechen können. Das ist super, super wichtig, weil ich verliere komplett meine Handlungsfähigkeit, wenn der Hund nicht in der Klamotte bei mir bleiben kann, die ich ihm angezogen habe. Und dann ist das Nächste, dass da muss ich so ein bisschen eine Lanze brechen, auch für alle Kollegen. Also wir fangen gerne alles auf im Training. Alles, was wir können, fangen wir auf. Und das habe ich ja eingangs auch schon erzählt. Ich wusste, da kommt ein 40-Kilo-Hund, ein 60-Kilo-Hund. Ich wusste, die haben beide eine relativ hohe Meinung von sich, sind beide sehr distanzlos, haben beide nicht viel Grunderziehung genossen, wofür die Halter, die jetzt mit diesen Hunden zu mir ins Training gekommen sind, ja überhaupt nichts für können. Also man macht schon alles, was man kann, holt sich noch einen Kollegen zu, sichert doppelt und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es ja so, das ist euer Hund und ihr seid für diesen Hund verantwortlich. Ich habe das selten, aber ich, und das hat jetzt auch nichts mit dieser Situation unbedingt zu tun, die ich beschreibe, aber das kommt noch dahin zu. Ich habe das Gott sei Dank selten, aber immer wieder, und dann ist es meistens leider auch gleich gravierend, weil der Hund eine entsprechende Meinung hat. Es passiert immer wieder, dass die Leute ins Training kommen und mit Durchschreiten der Pforte auf mein Trainingsgelände gedanklich, gefühlt die Verantwortung komplett abgeben. Das funktioniert nicht. Das ist in einem Einzeltraining schon unglücklich, aber wenn da 6 Leute auf dem Platz stehen und alle mit dieser inneren Haltung dahin gehen, ich habe 2 Hände und ja, ich bin Hundetrainer und ich kann die Hunde gut lesen und ich weiß in der Regel, wie die Situation zu managen ist, aber ich kann nicht 6 Hunde gleichzeitig managen. Also auch da mein Appell, wenn ihr rausgeht mit eurem Hund, ihr in erster Linie ihr und ausschließlich ihr seid für euren Hund verantwortlich. Ich kann da helfen oder auch meine Kollegen, wir können da helfen, wir können da unterstützen. Aber das können wir in der Regel nur richtig gut, wenn ihr bei uns mit im Boot bleibt und nicht am Anfang schon, ich gehe jetzt hier in die Stunde, der Hund soll was lernen, ich beame mich gedanklich raus. Das ist eine relativ ungünstige Geschichte. Das ist immer gut, wenn man dann da steht. Das ist blöd, wenn der eigene Hund frei steht und so eine ganze Gruppe aufmischt. Aber dann sich da gedanklich versucht, ein bisschen zu sortieren und sagt, ach, Gacke, ist wirklich mein Tier. Was kann ich tun? Und in der Regel ist dann in dieser Stunde ja ein Trainer, der dir genau sagt, was du tun sollst. Dann tut das bitte auch. Nichts ist blöder, als wenn man dann da keinen Pack an mehr hat. Also das Material ist wirklich, wirklich wichtig und es wird immer noch stiefmütterlich behandelt. Und solche Sachen kommen dann dabei raus, dass irgendeiner freisteht, der eigentlich nicht so gerne freistehen sollte. Warum diese Geschichte jetzt aber gut ausgegangen ist, also abgesehen von unseren Vorsichtsmaßnahmen, die wir getroffen haben, war, dass dieser 40-Kilo-Rüde gar kein Interesse hatte an dem anderen Rüden. Gott sei Dank, müssen wir sagen, in der Konstellation, es hätte wirklich ins Auge gehen können. Aber da spanne ich jetzt den Bogen zur Körpersprache eurer Hunde und zum Ausdrucksverhalten. Es ist immer noch so, dass ganz viele Hundehalter super Schwierigkeiten haben, das Ausdrucksverhalten ihrer Hunde zu lesen. Und das ist auch nicht schlimm, das kann man sich aber aneignen. Also wir werden ja auch alle nicht als Hundetrainer geboren oder kaufen uns einen Chip und können uploaden, wie lese ich den Hund, sondern das kann man wirklich lernen. Und da gibt es auch kein Vertun. Also das ist nicht, wenn der Hund das und das zeigt, dann glaube ich, ist der in der und der Stimmung. Sondern man kann das belegen. Es gibt einen Verhaltenskatalog. Es gibt da schlaue Leute, die sich jahrzehntelang, das ist wirklich schon sehr, sehr gut erforscht, die sich jahrzehntelang damit beschäftigt haben, welche äußerlichen Merkmale sieht man am Hund, wenn der Hund auf den anderen Hund zugeht, weil er ihm eins aufs Maul geben will. Und welche äußerlichen Merkmale sieht man am Hund, wenn der einfach nur flirty unterwegs ist. Wenn man das natürlich selber nicht lesen kann, steht man so ein bisschen auf dem Schlauch. Man sieht einfach nur, Kacke, mein Hund sprengt hier die Veranstaltung, peinlich, und der hört auch nicht auf mich und jetzt rennt der zu allen anderen Hunden hin. Oh, hoffentlich gibt's hier nicht gleich eine Beißerei. Wie gesagt, wäre der in diesen anderen Rüden reingeballert, hätte der 8-Jährige garantiert eine Antwort für den gehabt, einfach weil der das mehr als frech gefunden hätte, dass der in seinen Individualbereich kommt, aber dieser Hund, der dann freistand, der auch nur freistand, weil der so aufgeregt war und weil der so rumgesprungen ist und zack, huch, Wie praktisch war er aus dem Haus Halsband raus. Was hat er gemacht? Der ist zu den anderen Girlies gegangen, zu den Hündinnen. Der war sehr sexy. Der hatte so sexy Öhrchen. Der war super flirty unterwegs. Im Prinzip war seine einzige Intention zu sagen, Ladies, ich bin eine super Partie. Was geht denn hier und mit wem? Mit mehr war der nicht beschäftigt. Und das ging natürlich alles so rotzeschnell, dass man in diesen Sekunden gar nicht so viel Erklärung raussprudeln lassen kann. Ist auch nicht sinnvoll, wenn sowieso alle so aufgeregt sind, dann auch noch möglichst laut und möglichst schnell möglichst viele Informationen an die Halter rauszuballern. Das können die sowieso alles nicht aufnehmen. Aber das war wirklich so eine Bilderbuchsituation, wo auch eine andere Kundin mir nachher das Feedback gegeben hat, weil ich fragte, wie war es denn für dich? Kommst du, die damit gar nichts zu tun hatte, die nur einfach auch in dieser Gruppe war, dass ich gesagt habe, wie war es denn für dich? Kommst du nächste Woche wieder oder bist du jetzt bedient für alle Zeiten? Und sie dann sagte, ja, also weiß ich nicht, im ersten Moment habe ich gedacht, uiuiui, ob das hier die richtige Gruppe für mich ist. Ich glaube, wir sind falsch. Aber dann habe ich gesehen, nee, Claudia ist ganz souverän, so schlimm kann es nicht sein. Genau. Und das würde ich mir so wünschen, dass ihr eure Hunde besser lesen könnt. Weil das hat einfach zur Folge, dass ihr in Ausnahmesituationen nachher souveräner sein könnt, weil ihr wirklich lesen könnt, welche Intention hat denn jetzt mein Hund? Ist hier Gefahr in Verzug? Oder ist er einfach nur rotze unerzogen und sagt, juhu, Leine ist weg, Ladies, ich komme. Das ist ja eine ganz andere Stimmung dann. Dann kann man hingehen und sagen, sag mal, hackt's bei dir eigentlich? Ran jetzt hier, Halsband optimieren und gut ist es. Aber dafür muss man natürlich die Körpersprache und das Ausdrucksverhalten des eigenen Hundes ganz gut lesen können. Wir machen dafür immer regelmäßig Workshops, fast alle Hundeschulen machen das, Körpersprache und Ausdrucksverhalten des Hundes zu lesen. Das bringt einen sehr, sehr viel weiter. Und dann habe ich noch einen Punkt, wo ich gefühlt, weiß ich nicht, ob das immer schon so war, ich mache den Job ja auch noch nicht 20 Jahre, aber gefühlt wird es immer mehr in den letzten Jahren sehr zarte Personen kaufen sich sehr massige Hunde. So, meine Kunden kennen den Spruch von mir, Voraussetzungen, um in eine Gruppe zu kommen, Voraussetzungen, um an einem Social Walk teilzunehmen. Meine einzige Frage ist, kannst du den in jeder Situation halten? Ja oder nein? Gut, halten beinhaltet dann schon wieder das Material muss sitzen. Es nützt nichts, wenn ich den kräftemäßig halten kann, aber Fifi weiß, wie er aus der Klamotte rauskommt. Aber da endet mein Zuständigkeitsbereich. Wenn ihr mit einem Hund ins Training kommt, den ihr selber alleine nicht in der Lage seid, festzuhalten, was soll ich denn dann machen? Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Ihr müsst, bitte, 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 vielleicht hört das ja auch mal irgendwann jemand, der sich noch keinen Hund gekauft hat. Ich weiß, diese großen Rassen, die sind wahnsinnig schick und die sind wahnsinnig imposant. Und wenn die dann wirklich leinenführig laufen, dann macht das richtig was her. So ein Ridgeback zum Beispiel, ne? Der ist sehr lang, der ist muskulös, der hat Allrad, der wird sehr schwer. Und der sieht natürlich wahnsinnig geil aus, vor allen Dingen, wenn seine Fellfarbe zur Inneneinrichtung vom Rolly Ranger passt irgendwie. Das scheint mir manchmal das einzige Auswahlkriterium für so einen Köter, weil gerade bei dieser Rasse, bei den Ridgebacks, die ich auch relativ viel im Training habe, sehe ich natürlich nicht immer. Ich habe auch ganz, ganz tolle Ridgeback-Halter im Training. Oder man geht durch den Park oder über die Straße. Ich sehe ganz oft körperliche Verhältnisse, wo ich denke, wenn der jetzt links will, dann geht ihr aber auch links, ne? Ist dir klar? Oder wenn da jetzt die Katze kommt und sagt, warte kurz, die hole ich mir, dann geht der. Also bitte, bitte, so ein Ridgeback wird schwer. Und auch, was weiß ich, ein Bernersenne und ein, keine Ahnung was für Hunde, wenn die nachher 40 Kilo auf der Waage haben und mit ihrem Allradantrieb dann was anderes wollen als ihr, dann habt ihr echt Kummer, den haltet ihr einfach schlechter als ein Pudel. Ich würde mir so wünschen, dass das irgendwie mit einbezogen wird in die Wahl der Rasse. Gefühlt, die werden immer noch nur nach Aussehen ausgesucht. Neulich hatte ich einen Anruf, das passt so ein bisschen dazu. Da geht's nicht so sehr ums Gewicht, aber so eine Rasse kommt ja nicht nur mit spezifischem Gewicht, so eine Rasse kommt ja auch mit spezifischer Genetik. Was die letzten Jahre ja auch an jeder Ecke ist, sind Australian Shepherds. Die sind super, wenn man das möchte. Ich habe neulich einen Anruf gehabt, eine junge Frau, schönen guten Tag, ich habe jetzt einen Welpen, ich würde gerne zu Ihnen in die Welpenschule kommen. Ich sage, wie alt ist denn der? Ja, 14 Wochen. Ich sage, ja, dann dauert das nicht mehr so lange, dann ist die Welpenzeit auch schon wieder passé. Was ist denn das für eine Rasse? Ja, ein Australian Shepherd, erster Hund. Ich sage, okay, 14 Wochen, der war schon ein paar Wochen da. So, wie ist denn das jetzt bis jetzt gelaufen? Hat der schon mal irgendwie Hundekontakte gehabt? War der schon mal vielleicht sogar schönerweise in einer anderen Welpenstunde? Hat der mal mit Gleichaltrigen Kontakt gehabt? Nee. Antwort mit Begründung. Nee, das ging bis jetzt nicht, weil ich habe immer wenig Zeit. Ich arbeite sehr viel. Freunde. A. Warum holt ihr euch überhaupt einen Hund, wenn ihr keine Zeit für den habt und so viel arbeitet? Dann holt euch doch einen Goldfisch oder einen Hamster oder irgendwas oder eine Katze, die super gut alleine klarkommt, solange das Personal weiß, was es soll. Warum holt ihr euch einen Hund? Und dann auch noch einen Australian Shepherd. Also es gibt Rassen, die wollen weniger von euch. So, weiß ich nicht, schwierig. Oder man holt sich dann den Hund und ist auch so wirklich so 0, 0, es ist nicht schlimm, wenn jemand von Hunden keine Ahnung hat, aber es soll ja doch ein Familienmitglied werden oder nicht, da sind wir uns doch einig. Und dieses Familienmitglied zieht ja auf Zeit bei uns ein, auf Zeit, weil so ein Hund wird, wenn es gut läuft, 15 Jahre, meine Kinder sind älter als 15, die wohnen immer noch hier, das ist auch schön so, aber deshalb Familienmitglied auf Zeit, aber 15 Jahre, wenn ich mir da was angelacht habe, mit dem ich nicht wirklich zurechtkomme, entweder, weil der mir die Tapete von der Wand holt, weil der nicht richtig gehalten wird oder weil der so schwer ist, dass ich mir schon 8-mal die Schulter ausgekugelt habe, dann werden 15 Jahre richtig, richtig lang. Und man hat sich so 0,0 informiert und irgendwann ist es dann so blöd, dass man es wirklich nicht mehr aushält. Oder ich sag mal so, dann ist der Leidensdruck so groß, dass man dann loszieht. Und es wäre so viel einfacher, wenn man, sobald der Hund da ist, etwas tut. Und noch viel besser wäre es, man hätte sich im Vorwege mal überlegt, was muss ich denn alles mitbringen, wenn ich jetzt einen Hund in mein Leben lasse. Hatte ich auch einen Anruf, auch eine junge Frau. Sie hätte jetzt einen 11 Wochen alten Welpen, der wäre seit 3 Wochen bei ihr und es fängt schon an, dass der nicht hört. Er ist einfach so auf die Straße gelaufen, einfach so, und dann hat sie den gerufen und der ist nicht gekommen, 11 Wochen alt. Leute, was da draußen los? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Das sind so Sachen, also vor 4, 5 Jahren hätte ich noch wirklich höflich gesagt, ja, hätte dann so versucht, wie sage ich es jetzt, wie kriege ich jetzt die Kuh vom Eis? Manchmal passiert mir das in solchen Telefonaten, dass ich also mal hysterisch anfange zu lachen. Eigentlich möchte ich heulen, aber dann ist das Kind immer schon so im Brunnen und dann frage ich mich immer, das war übrigens auch ein Aussie, wie ist dann die Historie von diesem Hund? Also die laufen meistens mit, bis die so 7 Monate sind, so lange sind die, kann man sich meistens noch einreden, die sind niedlich, dann werden die das erste Mal anstrengend, allerspätestens mit 1,5 ist die Party dann richtig groß und dann wird ins Training gegangen. Und das ist natürlich dann Käse, weil es hätte so viel einfacher sein können, wenn man im Vorwege was getan hätte. Wir zum Beispiel, und jede Hundeschule macht das, jede Hundeschule informiert gerne vorher. Wir zum Beispiel haben das Angebot der offenen Sprechstunde einmal die Woche. Da kann man mit Hund kommen, da kann man ohne Hund kommen, da kann man jede Woche kommen, da kann man nur einmal im halben Jahr kommen und seine Fragen einfach mal mitbringen, ganz niederschwellig. Und da sind natürlich auch alle eingeladen, herzlichst, die noch keinen Hund haben. Ganz süß, vor 2 Wochen war eine Dame da zur offenen Sprechstunde. Ich habe erst gedacht, die ist bei einer Kundin von mir mitgefahren und ist eine Freundin, weil die kamen so zeitgleich. Und sie sagte dann irgendwann, nee, ich bin die und die und ich wollte mir das hier mal angucken. Ich habe euch im Internet gefunden, ich habe noch gar keinen Hund. Wir wollen aber einen aus dem Tierschutz haben und ich habe so ein paar Fragen und ich habe dieses Angebot gefunden, deshalb bin ich hier. Ich hätte die knutschen können. Wie cool. Und dann ist sie einfach gekommen. Die offene Sprechstunde läuft eben so, dass ich eine Stunde Zeit für euch habe und dann seid ihr entweder, wenn ihr Glück habt, weil gerade kein anderer kommt die Woche, seid ihr alleine mit mir. Ist natürlich dann sehr exklusiv. Aber meistens sind eben auch andere Halter da, mal zwei, mal drei, mal acht, je nachdem. Man muss sich nicht anmelden. Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl oder Teilnehmerbeschränkung und die einen haben Hunde mit und die anderen nicht. Mir geht's auch so ein bisschen drum, so eine Basis zu schaffen auch. Das ist auch so ein Ding. Ich bin viermal die Woche mit meinem Hund auf dem Hundeplatz. Ja, und da ist immer Action, ne? Und wie ist der denn dann im Alltag, dein Hund? Ist der da auch super oder ist der nur auf dem Hundeplatz super? Also, dass man das auch mal so ein bisschen aufbricht, zu sagen, mit nur Training kommen wir nicht weiter. Und meine Kunden nehmen das super schön an, weil die sagen, ja, ist aber klar, wir sind immer hier und hier ist immer Action. Und zu diesem Termin sind wir hier und wir sitzen wie im Eiscafé und die müssen mal Ruhe halten. Und wenn mir das zu langweilig wird, dann scheuche ich mal einen hoch und schicke den mal um die ganze Bagage drumherum. Dann ist wieder Aufregung in der Bude. Dann können wir wieder sagen, nee, wir sind noch nicht fertig, kannst liegen bleiben. Mal so ein bisschen was anderes, bisschen mehr Alltag. Und nebenbei könnt ihr dann halt eure Fragen loswerden, auch wenn ihr noch keinen Hund habt. Wenn es ganz spezifische Sachen sind, wo das wirklich ins Detail geht und da sind noch 3, 4 andere Leute, die natürlich auch zu ihrem Recht kommen wollen, dann ersetzt das in keiner Weise ein Einzeltraining, ist ganz klar. Aber man kann sich da immer super viel mit rausnehmen und ich kann nur sagen, die Angebote sind ja da. Also nicht nur bei mir, bei allen, wir haben so viele Hundeschulen, wir haben da draußen so viele kompetente Hundetrainer. Ich kann das nicht verstehen, dass es immer noch so ist, dass sich einfach irgendein Hund angeschafft wird, weil er womöglich sogar, und das unterstelle ich einfach, geil zum Auto aussieht. Ist egal, was wir uns kaufen, ein Auto, eine Kaffeemaschine, ein Rasierer, eine elektrische Zahnbürste, da werden Testberichte gelesen, noch und nöcher, bis man mal 49,12 € für irgendein elektrisches Gerät ausgibt, weil es eventuell nicht das Richtige ist und ich habe nochmal geguckt und Stiftung Warntest und aber so ein Lebewesen, so ein Hund, ganz nebenbei mit 42 Argumenten Scherengebiss, ne, wenn die wirklich mal eine Meinung haben, dann ist echt Achterbahn oder einfach nur, ist es ja ganz einfach, die so schwer werden, dass ihr die im Alltag nicht handeln könnt. Das ist doch Kacke. Macht euch doch bitte da vorher mal so ein bisschen Gedanken drüber. Und wenn die Hunde nun jetzt aber schon da sind, dann kriegen wir das auch geregelt. Also auch große, schwere Hunde kann man natürlich managen. Da sind wir dann wieder am Anfang dieser Folge mit dem passenden Material. Dann brauche ich eben ein anderes Halsband oder ich brauche ein anderes Führgeschirr oder ich brauche eine andere Leine und dann gibt's ein paar Techniken. Natürlich sollte der Hund grundsätzlich erzogen sein und nicht draußen mit mir Schlitten fahren, aber das greift alles so ein bisschen ineinander. Und die Kirsche auf der Sahnehaube ist dann natürlich, wenn ich dann am Ausdrucksverhalten meines eigenen Hundes auch noch sehen kann, wie ist er eigentlich gerade drauf? Ist das hier kurz vor 12? Muss ich schon mal irgendwelche Sanitäter rufen? Oder ist der froh, dass der frei steht, wie bei unserem Kandidaten letzte Woche? Und der war einfach nur flirty und hat erstmal die ganzen kurzen Röcke da in der Stunde abgecheckt. Da war gar nichts los. Das können wir natürlich auch nicht so lassen. Aber das sind so Sachen, fand ich, die waren mal wieder eine Folge wert. Und ich hoffe, ihr konntet ein kleines bisschen was draus mitnehmen. Wenn noch Fragen offen sind, wie immer, schreibt mich an kontakt@hundeschule-nf.com. Ruft mich an, guckt auf die Webseite oder ganz einfach kommt zur nächsten offenen Sprechstunde. Würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, macht es euch schön mit euren Hunden. Geht raus. Ganz liebe Grüße, eure Claudia.